Willkommen zur Lebenshilfesendung zur Jahreswende. Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute verabschieden wir das Jahr 2018 und begrüßen gleichzeitig das Jahr 2019. Um Mitternacht werden wieder die Sektkorken knallen, man umarmt sich und schießt leuchtende Feuerwerke in den Himmel. Aber für viele Menschen ist der Silvesterabend auch mit ein wenig nostalgischen Gefühlen verbunden. Wieder ist ein Jahr rum, unwiederbringlich vorbei, ob es wohl Spuren hinterlassen hat. Und was erwartet uns in diesem neuen Jahr? Die Zeit bewusst zu leben, schmerzhafte Zeiten versöhnt in die eigene Biografie zu integrieren und sich an den schönen Momenten nicht krampfhaft festzuklammern. Das ist eine Kunst. Mit einer seelischen Hausapotheke in jeden Tag, aber auch in ein neues Jahr starten, das kann dabei helfen. Schauen wir, ob wir diese seelische Hausapotheke in dieser Lebenshilfesendung ein wenig auffüllen oder neu bestücken können, und zwar gemeinsam mit Michael Rack, dem Leiter der Agentur Racks Domspatz, den ich hiermit ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Rack, in unserem Radio Horeb Studio in München.
Grüß Gott, Frau Fröhlich, und ein herzliches Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Rack hat am Silvestertag genug zu tun, deshalb haben wir diese Sendung für Sie aufgezeichnet, liebe Hörerinnen und Hörer, daher diesmal ohne Live-Anrufe, das nur zur kurzen Information vorweg. Herr Rack ist vielen von Ihnen durch Sendungen bei Radio Horeb schon seit langen Jahren bekannt. Er leitet eine Agentur für christliche Lebenskultur, eben die Agentur Racks Domspatz, ist Chefredakteur der Zeitschrift Durchblick und sozusagen nebenher, oder bei Ihnen gibt es, glaube ich, gar kein Nebenher, Herr Rack, Radio- und Fernsehmoderator. Jetzt habe ich mich, als ich den Titel dieser Sendung zugeteilt bekam, ein wenig gewundert, denn von einem Medienmann erwartet man ja nicht unbedingt, dass er sich mit seelischen Hausmitteln beschäftigt. Die wählt man dann eher bei den Psychologen. Wie kommt's?
Ja, das kommt daher, dass ich mich seit jeher interessiert und engagiert habe für alles, was mit christlicher Kultur zusammenhängt, also mit der christlichen Art zu leben. Und Agentur für christliche Kultur ist ja nicht zuletzt auch der Untertitel für meine Agentur Racks Domspatz. Und da interessiert mich alles, was irgendwie zum christlichen Way of Life irgendwie beiträgt. Und ich bin schon vor etwa 25 Jahren da auf die Logotherapie gestoßen, die sinnzentrierte Psychotherapie nach Viktor Frankl. Viktor Frankl, ein jüdischer Arzt, der aber konvertieren wollte eigentlich zum katholischen Glauben, der in seinem Herzen Katholik war und das nur nicht gemacht hat aus Solidarität sozusagen zu seinem Volk. Er war ja im Konzentrationslager und hat da ein bekanntes Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und da schildert er, wie eben die richtige geistige Einstellung den Menschen dort geholfen hat, zu überleben oder sie an einer falschen Einstellung auch dort letztlich gestorben sind. Und er hat daraus diese Lehre der Logotherapie entwickelt. Und als ich vor 25 Jahren bei Radio Horeb angefangen habe, ich durfte ja schon die Redaktion leiten, als der Sender noch Radio Neues Europa hieß, 1994. Da habe ich auch die Sendung Standpunkt, die unsere Hörer ja kennen, die immer noch läuft am Sonntagabend, kreiert und wollte sie erweitern über das Theologische hinaus, auch in den Bereich Lebenshilfe hinein. Und bin dann darauf gekommen, wie weiß ich nicht mehr, dass in Fürstenfeldbruck bei München die Meisterschülerin von Viktor Frankl, die Frau Professor Elisabeth Lukas, ein Institut gegründet hatte. Und ich bin dann zu ihr hingefahren, war sofort beeindruckt und begeistert auch von dieser Persönlichkeit und habe sie gewonnen, damals einige Sendungen zu machen auf Radio Neues Europa in dieser neuen Sendung Standpunkt. Die Sendungen kamen großartig an. Die Hörer waren ebenso begeistert wie ich. Und da haben viele überhaupt erst entdeckt, auch viele Christen, viele Katholiken entdeckt, dass es da eine Richtung der Psychotherapie gibt, die sehr gut übereinstimmt mit dem christlichen Menschenbild. Und sie sind dann der Frau Lukas in ihrem Institut sozusagen die Bude eingerannt. Und wir konnten damit auch ein bisschen beitragen, dass dieses Institut gedeihen konnte und dass immer mehr Christen auch entdeckt haben, da ist ja ein ganz wertvoller Schatz auch für das Leben im Alltag, gerade für Christen gegeben. Und seitdem bin ich auch mit Frau Professor Lukas in Verbindung geblieben. Wir haben viel zusammen gemacht und ich hatte die Ehre und Freude, mit ihr Interviews zu führen für alle möglichen Zeitungen, Zeitschriften und Sender, auch im Fernsehen. Gerade läuft ja auch eine Serie auf EWTN, die ich mit ihr drehen durfte, wie Leben gelingen kann. Und das ist ein ganz wertvoller Dienst, den ich da leisten darf. Und ich weise immer wieder gerne auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb auf diesen Schatz an Erfahrungen und Erkenntnissen hin.
Ja, mit so, wenn man etwas so entdeckt, so für sich persönlich auch und dann auch eine Begeisterung entwickelt, dafür es anderen zu vermitteln, dann liegt das ja meistens daran, dass es einem selber auch schon irgendwie weitergeholfen hat. Ich weiß nicht, ob Sie da etwas sagen können, dadurch die Logotherapie, als ich das entdeckt habe, da ist mir was klar geworden.
Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich lebe wirklich seit 25 Jahren auch mit der Logotherapie. Das heißt, die Gedanken, diese wertvollen Grundgedanken, die sind mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich sie sozusagen parat habe, wie eine seelische Hausapotheke. Und so haben wir ja auch diese Sendung genannt. Da gäbe es viel zu sagen, bis in die einfachsten Alltagsfragen hinein. Zum Beispiel lehrt ja die Logotherapie, dass der Mensch eben nicht nur ein Produkt seiner Triebe ist oder überhaupt der Bedingungen, seiner Umwelt, all dessen, was uns eben beeinflusst und bedingt. Freud und Adler, die beiden anderen großen Lehren der Psychotherapie, die sind ja sozusagen von einem materialistischen Weltbild eher ausgegangen. Sie haben gesagt, ich verkürze das jetzt mal ein bisschen, der Mensch hat in der Kindheit einiges erlebt oder er ist eben in bestimmter Art und Weise ausgestattet von vornherein und entsprechend reagiert er eben dann im späteren Leben. Und Frankl hat darauf hingewiesen, dass das, was den Menschen eigentlich ausmacht, eben nicht diese Bedingungen sind, mit denen er zu leben hat. Das gehört zwar auch zum menschlichen Leben dazu, aber in der Hauptsache und im Wesentlichen ist jeder Mensch eben eine geistige Person. Und er hat einen Freiraum. Es bleibt ihm immer ein Freiraum. Er ist manchmal größer und manchmal kleiner, aber es ist immer ein Freiraum vorhanden, so dass er reagieren kann, Stellung nehmen kann zu dem, was ihm an Bedingungen eben gegeben ist. Und dieser Gegensatz von Schicksal und Freiheit, der bestimmt unser ganzes Leben. Es ist immer beides vorhanden. Und um das mal eine ganz banale Übersetzung in den menschlichen Alltag zu liefern, die mir sehr geholfen hat. Ich halte ja recht viele Vorträge. Und da ist es ganz gut, vor allem wenn man irgendwo vor einem wichtigen Auditorium spricht oder einen Vortrag zum ersten Mal hält, wenn man sich einigermaßen gut fühlt, wenn man gut geschlafen hat und wenn man gut vorbereitet ist und so weiter. Aber das ist nicht immer der Fall. Und es gibt auch solche Gelegenheiten, da habe ich eben in der Nacht Kopfschmerzen bekommen, war um 1 Uhr schon wach und wache völlig gerädert auf und hatte vielleicht auch noch gar keine richtige Gelegenheit, mich ordentlich vorzubereiten. Und jetzt kann man da auf verschiedene Weise darauf reagieren. Man kann hadern und klagen, man ist elend und man kann den Tag verfluchen, weil er einem in eine so unangenehme Situation spricht. Und bei mir ist es in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich mir dann sofort sage, Moment, das, was ich jetzt an Bedingungen habe für den Vortrag am Abend, dass es mir schlecht geht, dass ich vielleicht immer noch Kopfschmerzen habe, dass mir übel ist, dass ich nicht ordentlich vorbereitet bin und was auch immer, das ist jetzt Schicksal. In diesem Moment kann ich das nicht mehr beeinflussen. Das ist mein Schicksal. Aber jetzt schaue ich mal auf den anderen Bereich, der mir bleibt. Ich habe immer noch Freiheit, darauf zu reagieren, auf diese Situation. Und jetzt richte ich meinen Blick einmal darauf, was kann ich denn jetzt noch machen? Und auch wenn das vielleicht nicht mehr viel ist, es ist doch immer noch eine ganze Menge, was ich mir noch einfallen lassen kann, wie ich mich körperlich noch fit machen kann, soweit es eben geht, wie ich noch mir ein Grundgerüst doch schaffen kann und notieren kann für den Vortrag, dass ich vielleicht doch damit über die Runden komme. Und das Wichtigste ist aber, dass ich mich dadurch ganz anders ausrichte. Ich richte mich eben aus, nicht auf das, was ich nicht beeinflussen kann, sondern auf den Bereich meiner Freiheit. Und es kommt noch etwas anderes hinzu. Die Logotherapie lehrt auch, dass es wichtig ist, sich immer darauf zu konzentrieren, was ist denn jetzt der Sinn dessen, was ich tue. Also das Wichtigste, sagt Frankl, für den Menschen, dass sein Leben gelingt, ist, dass er sein Handeln auf einen Sinn ausrichtet. Und zwar nicht auf einen beliebigen Sinn, den er sich selber schafft, sondern auf einen objektiv vorgegebenen Sinn. Wobei die Logotherapie als Wissenschaft offen lässt, woher kommt der? Aber wir Christen kennen natürlich die Antwort. Es ist das, was Gott nun in einer bestimmten Situation von uns erwartet. Es ist der Grund, warum uns Gott in eine bestimmte Situation gestellt hat. Und wenn ich mir die Überlegung anstelle, dann fällt mir eben ein, dann weiß ich und richte mich darauf aus, es geht jetzt nicht darum, wie gut ich persönlich ankomme an dem Abend. Es geht nicht darum, ob ich glänze in meinem Vortrag, sondern es geht darum, da kommen Menschen, die erwarten etwas. Es kommen Menschen, die vielleicht etwas gewinnen können für ihre persönliche Situation. Und es geht einzig und allein darum, dass ich das Bestmögliche tue, mich bestmöglich präsentiere an diesem Abend, nicht wegen mir persönlich, sondern damit die Menschen, die da kommen, etwas davon haben, dass der Veranstalter zufrieden ist, dass er daraus eine Freude hat von einem gelungenen Abend und dass die Leute, die mit ihren unterschiedlichen Sorgen und Nöten da kommen, dass sie etwas mitnehmen. Und sobald ich das denke, lenke ich wieder meinen Blick ganz weg von mir als Person. Und das führt dazu, dass nachher der Vortrag auch besser wird. Und wenn ich noch etwas ergänzen darf, was jetzt nicht mehr Logotherapie ist, sondern was jetzt reine christliche Erfahrung ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade wenn es mir besonders schlecht gegangen ist vor einem solchen Abend, dann sind die Vorträge besonders gut gelungen und haben eine ungeheure Wirkung erzielt, die ich mir nie für möglich gehalten hätte. Und da spielt dann eben auch hinein, und das ist eben jetzt nicht mehr Logotherapie, das geht über die Wissenschaft hinaus, aber es ist christliche Erfahrung. Wenn man etwas besonders Wichtiges zu sagen hat, dann ist es eben auch normal, dass Störungen auftreten. Das haben sicher viele unserer Hörer auch schon in dem erlebt, was sie selber gemacht haben, dass es oft gerade dann zu Störungen kam, hinter denen wir dann auch den Widersacher vermuten dürfen. Und wenn wir dann trotzdem durchhalten und uns einer solchen Situationen stellen, dann sind oft unsere Vorhaben, das, was wir zu tun haben, auch mit einem besonderen Segen versehen und deswegen auch besonders wirksam. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Ja, jetzt bin ich gerade richtig froh, dass vor dieser Aufzeichnung Ihr Zug Verspätung hatte und so weiter. Wer weiß, was in dieser Sendung für unsere Hörer drin ist, diesmal in dieser Lebenshilfe-Sendung am Silvestertag, die seelische Hausapotheke, heilsame Gedanken für jeden Tag. Michael Rack ist unser Gast in dieser Sendung und will uns gerne von der Hausapotheke, die ihm im Leben schon viel geholfen hat, auch einiges erzählen. Also die Logotherapie ist der Schlüssel für Sie in solchen Momenten der Krise gerade. Ich möchte noch mal ganz kurz darin doch erinnern, weil das vielleicht wichtig ist, dass der Begründer der Logotherapie tatsächlich, das sagt nicht irgendjemand, das sagt nicht jemand, der vielleicht diese Mühen hatte, wie Sie, Herr Rack, vor einem Vortrag oder so, sondern der wirklich das Konzentrationslager überlebt hat. Und da fragt man sich, welche Freiräume kann ein Mensch denn in solch einer Situation überhaupt noch haben? Also das KZ ist für mich jetzt so das Bild von der kompletten Enteignung des Menschen von Freiheit, von Würde, von Lebensrecht, von all dem, was ein Mensch normalerweise mit dem Wort Freiheit verbindet.
Ja, und selbst in dieser Situation hat Frankl eben festgestellt, wie groß der menschliche Freiraum ist. Er hat zum Beispiel erlebt, dass Menschen auch, wenn der Freiraum scheinbar klein war, zum Beispiel der Umgang mit den sehr kleinen Hungerrationen, von Essensrationen will man da gar nicht sprechen im Konzentrationslager. Da gab es Insassen des Konzentrationslagers, die haben von dem wenigen, das zum Leben eigentlich kaum oder oft auch gar nicht gereicht hat, die haben von dem wenigen noch anderen etwas abgegeben, denen es schlechter ging. Und es gab andere, die haben geschaut, wie sie anderen noch etwas von ihrer Ration wegnehmen konnten. Ein ganz banales Beispiel, an dem Frankl dokumentiert hat, dass auch Menschen, die unter den gleichen Bedingungen leben, sich ganz unterschiedlich zeigen und entwickeln. Es gab welche, die sind dort zu Heiligen geworden, so sagt es Frankl, und andere, die sind zu Bestien geworden. Da spielt eben die freie Entscheidung, dieser Freiraum, den man immer noch hat, eine Rolle. Und etwas anderes, was Frankl dort festgestellt hat, er hat ja gesehen, wer hat überlebt und wer hat nicht überlebt. Und es war für ihn ganz eindeutig zu sehen, es haben diejenigen eher überlebt, die einen Grund zum Überleben hatten, die einen Sinn gesehen haben in ihrem Leben, die vielleicht gelebt haben mit dem Gedanken, ihrer Familie, ihren Angehörigen beistehen zu müssen nach dem Krieg. Oder, wie Frankl selbst, die in das Bewusstsein hatten, sie haben eine ganz wichtige Aufgabe noch in ihrem Leben. Er hatte diese Gedanken der Logotherapie schon vor dem Konzentrationslager entwickelt und Er hat ganz klar gesehen, dass es seine Aufgabe war, ein wissenschaftliches Werk zu hinterlassen, das eben diesen Gedanken die Verbreitung gesichert hat. Und er hat gesehen, sobald für jemand der Sinn wegfiel, wenn jemand zum Beispiel erfahren hat, dass die Frau zu Hause gestorben war oder dergleichen, und er keinen anderen Lebenssinn gehabt hat, dann setzte sofort der Verfall ein, und diese Menschen haben dann meistens nicht lange überlebt.
Innerlich aufgegeben dann.
Ja, wenn man eben keinen Grund hat, und er hat den berühmt gewordenen Satz dann gesagt, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und das können sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer nachvollziehen, zum Beispiel auch Mütter, ja, die schwere Zeiten hatten mit den Kindern, gerade in der ersten Lebensphase. Wenn man eine solche Aufgabe hat, die einen ganz starken Lebenssinn gibt, dann kann man sehr viel ertragen und sehr viel leisten.
Ja. Das ist also eine Therapieform, die aus der Opferhaltung herausholt.
Genau, sie führt aus der Opferhaltung
heraus. Die Menschen zum Handeln macht.
Das ist ganz wichtig, dass man den Menschen seine Freiräume aufzeigt. Und das ist ja auch der Sinn von Logotherapie, auch in der Praxis dann, wenn jemand dann zum Logotherapeuten in die Praxis geht, oder wenn jemand ein Buch liest, was auch schon die entscheidende Hilfe sein kann. Der Sinn ist, jemanden aus dem Tunnel herauszuholen. Denn wenn wir große Lebensprobleme haben, dann sind wir ja geistig oft so in einem Tunnel drin. Wir sehen nur noch das eine, wir sehen nur noch und das, was da an Schrecken auf uns zukommt. Und wir sehen nicht mehr die Freiheit. Es gibt ein Wort von Adenauer, das ich immer wieder gern zitiere in verschiedenen Zusammenhängen. Das geht sinngemäß so, das hat er kurz nach dem Krieg mal Studenten gesagt, wir sehen allzu oft nur die Sorge in unserem Leben. Aber was wir nicht sehen, das ist die Kraft, die jeder Tag demjenigen gibt, der die Kraft haben will. Wir haben an jedem Tag auch viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Und diese Möglichkeiten freizulegen, auch Möglichkeiten, die uns im Leben noch bleiben, wenn wir einen großen Verlust erlitten haben. Das ist eigentlich die Aufgabe der Logotherapie. Und wenn wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, dann können wir auch selber und oft auch ohne einen Therapeuten aufsuchen zu müssen, können wir schon sehr viel selber behandeln, so wie es eben der Sinn auch einer guten Hausapotheke ist, und wir können auch vielem vorbeugen, unter dem wir sonst zu leiden hätten.
Ja, in seiner Hausapotheke, man kennt den klassischen Fall, Kind hat sich in den Finger geschnitten und man zückt das, was man brauchen kann. Sie sagen, die Gedanken aus der Logotherapie können in Widrigkeiten des Lebens, bei Schmerzen oder Ähnlichem auch eben das sein, was man zücken kann, um da mit umgehen zu können, umgekehrt aber auch vorbeugend, weil wir ja auch in der Hausapotheke vieles haben, was dem Krankwerden überhaupt erst vorbeugen soll.
Ja, so ist es. Und da könnte man viele, viele Beispiele dazu nennen. Aber um das gerade mal abzuschließen, was Sie vorhin gesagt haben, mit dem den Blick richten eben auf den Bereich der Freiheit. Wir haben ja eine Volkskrankheit Depression. Und da fragt man sich auch, woher kommt es denn, dass gerade in der heutigen Zeit so viele Menschen unter Depressionen leiden? Das hat ganz gewiss zugenommen. Es ist nicht nur das Reden darüber, was zugenommen hat, sondern auch in der Praxis. Und es hat verschiedene Ursachen, auch solche, über die nicht gesprochen wird, zum Beispiel die vielen Abtreibungen, die tabuisiert werden. Aber zu den Ursachen gehört eben auch, dass man dem Menschen eingeredet hat, dass er in einer solchen Opferhaltung sein soll, dass er eben nur aus den Bedingungen besteht, auch zum Beispiel aus den politischen, sozialen Bedingungen, die um ihn herum sind, und dass man gerade bei uns in Deutschland den nicht mehr so viel davon gesprochen hat, was man doch alles selber tun kann, um sein Leben in die eigene Hand zu nehmen, ist auch politisch eine große und interessante Frage. Und das macht den Menschen nicht glücklich. Die Opferhaltung macht den Menschen nicht glücklich. Die Straßen sind dann voll von Menschen, die immer Forderungen stellen und Forderungen und Forderungen und immer noch radikaler Forderungen an ihre Umwelt stellen, während die das kann natürlich auch mal berechtigt sein. Ich sage jetzt, spreche es nur mal im Großen und Ganzen. Aber wenn man nur in diese Rolle sich begibt, Forderungen zu stellen und zu glauben, mein Leben kann erst dann glücklich werden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, die dazu notwendig sind, dann ist man sicher auf einem falschen Dampfer. Das Leben gelingt nicht dann, wenn alle meine Forderungen erfüllt sind. Es kommt, sagt Frankl, gar nicht darauf an, entscheidend, welche Forderungen ich an das Leben habe, sondern es kommt darauf an, welche Forderungen hat denn das Leben an mich? Was will denn das Leben von mir? Und darauf zu antworten, darauf sinnvoll zu antworten, das lässt ein Leben gelingen.
Die seelische Hausapotheke für das neue Jahr, darüber sprechen wir in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Wir werden jetzt ein klein wenig Musik hören und dann gemeinsam mit Herrn Rack auch noch ein wenig darüber nachdenken, was es bedeuten kann, mit dieser seelischen Hausapotheke aus der Logotherapie ins neue Jahr zu gehen. Heilsame Gedanken für jeden Tag bringt die seelische Hausapotheke, die wir Ihnen in dieser Lebenshilfesendung am Silvestertag gerne nahelegen möchten. Michael Rack, der Leiter der Agentur Racks Domspatz, der sich schon viele, viele Jahre, seit 25 Jahren circa, mit der Logotherapie beschäftigt und persönlich bekannt ist mit der Schülerin, der Meisterschülerin des Gründers der Logotherapie, Viktor Frankl. Diese Schülerin heißt Frau Professor Elisabeth Lukas, und Herr Rack verbindet ein langer Berufsweg mit Frau Lukas, mit der er auch zuletzt ein Buch über den Sinn des Lebens geschrieben hat, wie Leben gelingen kann. Herr Rack hat uns ebenso kurz geschildert, warum die Logotherapie so wirklich auch dem christlichen Menschenbild ganz besonders entspricht. Vielleicht können wir das nochmal, Herr Rack, ganz kurz auf den Punkt bringen. Sie haben ja vieles gesagt, wer mit einem christlichen Hintergrund lebt, versteht ja klar, da gibt es den tieferen Sinn, den finden wir in dem Weg mit Gott, in dem Glauben daran, dass Gott einen Weg für uns hat. Auch die Botschaft von der menschlichen Freiheit grundsätzlich, trotz der ganzen Gegebenheiten, die man vorfindet, ist ja zutiefst christlicher Gedankengang. Warum ist der therapeutische Ansatz denn auch so sehr dem christlichen Menschenbild entsprechend?
Zum einen deshalb, weil, worüber wir schon gesprochen haben, angesetzt wird an der menschlichen Freiheit, an der Möglichkeit des Menschen, immer eine Antwort zu geben auf das, mit dem ihn das Leben konfrontiert. Die herkömmlichen.
Warum glauben wir das als Christen? Warum geben wir das als Christen? Glauben wir das als Christen so, dass das so wichtig ist?
Weil wir daran glauben, dass es kein Zufall ist, dass wir in dieser Welt sind, sondern Gott hat uns einzigartig geschaffen, jeden Einzelnen von uns, und mit einer ganz bestimmten Aufgabe oder auch mit vielen Aufgaben im Laufe des Lebens, mit einer unverwechselbaren Ausstattung, mit der wir etwas Unersetzliches eben für diese Welt beitragen können. Und dafür sollen wir offen sein und wir sollen hinhören, was uns Gott in jeder Situation des Lebens sagt, um darauf die richtige Antwort zu geben. Und wenn wir, wie es manche herkömmlichen Therapien tun, dem Menschen sagen, ja, das ist ja kein Wunder, dass du so und so bist, dass du so und so geworden bist und solche Probleme hast, denn das liegt eben an deiner Vergangenheit, an deiner Umwelt, an allem Möglichen, was dich beeinflusst hat. Und jetzt schauen wir mal genau hin, woran liegt das denn alles überhaupt? Und dann wird in der Kindheit gewühlt, man versucht irgendwelche Konflikte im Kleinkindalter herauszuarbeiten, die es oft in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat, weil unsere Erinnerung ja sehr oft getrübt ist und eingefärbt ist, sodass wir vieles auch gar nicht richtig sehen mehr. Aber selbst wenn wir es richtig sehen würden, dann, wenn wir genau wissen, warum das nun so ist, oder zu wissen glauben, warum das so ist, warum wir an den Problemen leiden, die wir haben, dann haben wir ja noch, wissen wir ja überhaupt noch nicht, wie wir aus der Sache herauskommen und wie wir vorwärts kommen. Im Gegenteil. Jetzt sind wir nicht nur depressiv, sondern wir wissen auch, warum. Und dann ist die Versuchung natürlich sehr groß zu sagen, ja, das kann ja gar nicht anders sein. Ich bin eben so geworden, weil meine Mutter und mein Vater und so weiter. Und dieser Ansatz, der lässt uns oft noch schlimmer zurück, als wir in die Therapie hineingegangen sind. Während der logotherapeutische Ansatz eben darauf schaut, den Menschen dann fragt, ja, war das denn alles? Also ich will mal ein Beispiel nennen, das von Elisabeth Lukas stammt, aus ihrer Praxis. Da ist eine Frau zu ihr gekommen, die hat gesagt, also mein Leben ist ganz furchtbar und das wird auch nichts mehr. Ich war ja von vornherein nicht gewollt. Meine Mutter hat schon versucht, mich abzutreiben und dann hat mein kleiner Bruder nicht aufgepasst, mal als ich ein kleines Mädchen noch war mit 3-4 Jahren und der Kinderwagen ist in den See gerutscht und ich wäre fast ertrunken und so weiter und so weiter. Und sie hat dann noch verschiedene solcher Beispiele genannt. Daraus hatte sie den Schluss gezogen, sie ist in dieser Welt also ungewollt und einfach ihr Leben ist einfach verloren und es ist kein Grund es gibt ja gar keine Möglichkeit für sie, ein glückliches und gutes Leben zu führen, weil ihr das alles passiert ist. Und Elisabeth Lukas hat ihr dann gesagt, na gut, schauen Sie mal, Sie sollten abgetrieben werden, aber das ist doch nicht gelungen. Sie sind auf die Welt gekommen und sie wären fast ertrunken, aber sie sind doch in letzter Minute gerettet worden. Ja, warum eigentlich? Ja, da muss es doch einen Grund geben, weshalb sie gebraucht werden, weshalb sie so bewahrt worden sind und so vieles überlebt haben, was ihnen an Schlimmem widerfahren ist. Und jetzt schauen wir doch mal nach, was könnte denn das sein? Wofür sind sie so wichtig, so wertvoll, dass sie durch all diese Schrecken hindurchgekommen sind? Ja, und sofort wird der Blick auf die ganze Situation ein ganz anderer. Und diese Frau, so hat es Frau Lukas geschildert, ist dann ein Leuchten über ihr Gesicht gegangen und sie hat dann gesagt, ja, das eigentlich stimmt das ja. Ja, ich habe das alles überlebt, ich bin doch bewahrt worden. Da muss doch irgendwie auch eine Macht sein, die über meinem Schicksal waltet und die mit mir etwas vorhat. Und sofort ist die ganze Fantasie in eine andere Richtung gegangen. Ja, was könnte denn das sein? Wofür könnte ich gebraucht werden? Und dann geht der Blick auch wieder weg von sich selbst. er geht wieder weg von diesem Irrweg der Selbstbezogenheit und er richtet sich auf die Welt, auf das, was außerhalb von uns ist und auf das, wofür wir geschaffen sind. Denn wir sind nicht für die Selbstbezogenheit und für die Selbstoptimierung geschaffen, wie uns der Zeitgeist einredet, sondern für die Hingabe. Unseres einzubringen, unser Spezifisches, mit dem wir von Gott geschaffen worden sind, einzubringen in die Welt.
Also jetzt ahnen wir vielleicht auch, warum wir über dieses Thema sprechen am Silvestertag, denn da geht es ja auch darum, wie Sie es eben geschildert haben, da gibt es eine Vergangenheit, die prägt uns und die prägt auch unsere Gedanken über uns selbst und über unser Leben und gleichzeitig haben wir die Freiheit, den Blick auf das, was geschehen ist, zu verändern und durch eine geänderte Blickrichtung gucken wir auch anders wieder nach vorne. Also es gibt ein Jetzt-Moment, der den Blick auf die Situation richtet, die im Vergangenen war und der dann den Blick mit der veränderten Blickrichtung nach vorne richtet, also ins Neue hinein. Also ein schönes Thema eben für diesen Silvestertag, wo wir uns vom alten Jahr verabschieden und auf das neue Jahr vorbereiten. Was könnten denn da so hilfreiche Schritte sein, Herr Rack?
Ja, was mir ganz wichtig ist hier zu sagen, wenn Sie von verändertem Blick sprechen, das ist nicht irgendein Hokuspokus, also eine Art positives Denken, wo wir das Negative, was in unserem Leben passiert, einfach irgendwie wegdenken und eine rosarote Brille aufsetzen. Sondern,
also nicht unterdrücken.
Ja, sondern das wäre ja nicht auch nicht gesund. Das würde zu Verdrängungen führen und insoweit hat ja Freud auch auf etwas Richtiges hingewiesen, dass Wichtiges, was wir verdrängen in unserem Leben, sich dann in einer unguten Weise irgendwo anders wieder störend bemerkbar macht, auch gesundheitlich. Das soll überhaupt nicht sein. Aber es ist so, unser Leben, und das ist beim Rückblick auf das letzte Jahr, den mancher unserer Hörer jetzt ja auch anstellen wird oder schon angestellt hat, wir sind so, möchte ich sagen, so geartet, aber so geworden, dass sich das Negative immer in den Vordergrund drängt. Das hat mit manchen auch biologischen Prägungen zu tun, auch mit unserem Bedingtsein durch die Erbsünde. Das Negative drängt sich immer nach vorne. Also wenn einem der kleine Zeh wehtut, vielleicht jemandem, der uns zuhört, jetzt der Zahn wehtut oder dergleichen, das drängt sich ganz in den Vordergrund. Auch wenn wir Nachrichten hören, merken wir das ja. Das Negative, wenn irgendwo etwas passiert ist, ein Anschlag oder ein Unglück, irgendwelche Art, das wird ganz sicher berichtet, während vieles Gutes, was gleichzeitig passiert, nicht berichtet wird. Also das Negative drängt sich nach vorn und es besteht auch die Gefahr, dass wenn wir unser Leben betrachten, im letzten Jahr oder überhaupt, dass bestimmte negative Ereignisse darin eine sehr große Rolle spielen und wir anderes darüber vergessen. Und wenn wir den Blick so ändern, dass wir mit Dankbarkeit zurückblicken, das ist übrigens auch etwas, was zur Vorbeugung beiträgt und eine gute Lebensschule und Lebensübung ist, dass wir uns jeden Tag einmal fragen, am Abend, eine gewisse Zeit lang, kann man mal ein paar Wochen einüben, was sind denn so vielleicht drei Dinge, für die wir an diesem Tag dankbar sein können. Und dann merkt man, der Blick weitet sich dann immer mehr, weil wir viel, viel Positives, was um uns herum ist, für selbstverständlich erachten, während das Negative, was passiert ist am Tag, das drängt sich sehr stark in den Vordergrund. Und vielleicht ist uns an dem Tag was runtergefallen und kaputt gegangen. Aber wenn wir mal den Blick lenken auf das Ganze, dann fällt uns ein, dass ja doch auch an diesem Tag und auch im letzten Jahr zum Beispiel wir umgeben waren von Menschen, die uns wohlgesonnen waren, auch wenn der eine oder andere uns vielleicht etwas Übles angetan hat. Aber ganz selbstverständlich leben wir mit Familie, mit Freunden, mit Nachbarn, die uns immer wieder helfen, die einfach ihr Leben mit uns teilen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, genauso wenig wie es selbstverständlich ist, dass wir umgeben sind von einer Natur, einer gestalteten Natur, aber die zum Beispiel, in der nicht nur bunte Blumen wachsen und schöne Bäume und so weiter, sondern zum Beispiel Heilkräuter, was gar nicht selbstverständlich ist. Heilkräuter sind ein Lächeln des Schöpfers, hat der berühmte Kräuterpfarrer Weidinger gesagt. Für all diese Dinge, die ganz selbstverständlich in unserem Leben sind und auf die wir aber viel zu wenig unseren Blick richten, werden wir offen, wenn wir uns in der Dankbarkeit schulen. Und dann sehen wir bei einem Jahresrückblick, der alles in den Blick nimmt, der vor allem auch einmal fragt, wofür dürfen wir dankbar sein in diesem Jahr, dann sehen wir erst das ganze Bild. Dann bekommen wir erst einen objektiven Blick auf die Wirklichkeit.
Marc, wie ist das denn, wenn jetzt jemand im alten Jahr wirklich einen ganz schweren Verlust gelitten hat? Also zum Beispiel, dass man zum Beispiel den Arbeitsplatz verloren hat und irgendwie die Familie dadurch doch in eine Not kommt. Vielleicht gibt es Schulden noch abzuzahlen und so weiter. Keiner hat damit gerechnet. Und da bauen sich große Sorgen auf. Das ist ja dann doch wirklich naheliegend, dass man sagt, meine, so ein Jahr, das möchte ich nicht nochmal erleben.
Ja, das will ich mal trennen in zwei Bereiche. Das eine ist der große Verlust. Also Sie haben das Beispiel des Arbeitsplatzes erwähnt. Das kann ja wirklich schlimm sein. Es hat jemand, sagen wir mal, war jemand 10 Jahre oder 20 Jahre an einer guten Arbeitsstelle, so dass er nicht jetzt denkt, ach, da ist jetzt auch eine Last weg, sondern wirklich einen großen Schmerz des Verlustes fühlt, weil er gern dort gearbeitet hat und weil es auch eine sinnvolle Arbeit war. Und wir wissen ja alle, es kann jedem passieren, egal wie gut er gearbeitet hat. Manche werden sogar entlassen irgendwo, weil sie zu gut sind und vielleicht der Chef Angst hat, dass sie Konkurrenz machen oder was auch immer. Jedenfalls, man verliert etwas, was einem sehr wichtig war. Und wenn man jetzt sich geschult hat in diesem auch von der Logotherapie empfohlenen in dieser empfohlenen Schule der Dankbarkeit, dann kommt sofort, oder sagen wir mal, wenn der erste Schreck vorbei ist und man an die gedankliche Aufarbeitung denkt, dann weitet sich sofort der Blick und man sieht nicht nur den furchtbaren Verlust, auf den man sonst ganz fixiert ist und wo man erst ja auch normalerweise gar nicht gleich weiß, wie kann es denn weitergehen, sondern es kommt sofort ein anderer Gedanke auf. Ja, wie toll war es, dass ich 10 Jahre, 20 Jahre oder wie lang auch immer diese tolle Arbeit machen durfte. Denn auch das ist ja nicht selbstverständlich. Oder wenn man den Ehepartner verloren hat, ganz schlimm, was den höchsten Stressfaktor überhaupt ausmacht, neben dem.
Das hat ja Frau Lukas selber erlebt auch, nicht?
Hat Frau Lukas selber erlebt und sie hat auch selber natürlich entsprechend reagiert. Sie sagt, wie toll war es kurz vor der goldenen Hochzeit, die haben wirklich eine tolle Ehe geführt, die beiden. Der Mann war auch ganz, ganz großartiger Mensch gewesen. Ich kannte ihn auch gut. Und das war natürlich deswegen ein ganz schlimmer Verlust. Aber sie hat dann auch gesagt, was war denn das Großartiges, dass ich fast 50 Jahre lang diesen Lebensgefährten haben durfte? Was ja nun gar nicht selbstverständlich ist. Und sofort hat man das ganze Bild. Man kommt heraus aus der Opferrolle. Ja, wie kann gerade ich diesen furchtbaren Verlust erleiden? Man sieht dann nicht nur diesen Verlust, den man natürlich nicht wegreden darf. Der Verlust ist natürlich ganz schlimm. Und es ist auch ein Satz von Frau Lukas, in der Trauer lebt die Liebe weiter. Also wenn ich große Liebe hatte zu meiner Arbeit, zu einem Menschen, dann ist natürlich auch die Trauer sehr groß. Die Trauer ist ja das Bewusstsein, einen großen Wert verloren zu haben. Es ist wirklich ein großer Verlust und der soll überhaupt nicht weggeredet werden. Aber es ist eben auch ein großer Schatz, ein Schatz, der unverlierbar ist. Man hat das, was man da geleistet hat an dem Arbeitsplatz, das, was man dort erlebt hat, was man Gutes gemacht hat, das, was man mit dem Ehepartner erlebt hat und aufgebaut hat, das ganze Leben, das ist ja unverlierbar in der Ewigkeit aufgehoben. Und das nimmt zwar den Verlust nicht weg, aber es gibt dann doch eine andere Sicht und man sieht dann auch, dass man doch immer wieder die Chance hat, andere Werte zu verwirklichen. Dass man lenkt wieder den Blick auch ein bisschen auf die ganze Welt hin, auf die Welt, in der noch so viel anderes zu tun ist. Und man stellt sich dann auch die Frage, nicht nur warum ich, also warum habe ich das erlebt, sondern man stellt sich dann die viel wichtigere Frage, weil ja, warum habe ich denn überlebt? Wofür bin ich denn jetzt noch gut? Was soll ich denn jetzt auch noch alleine machen? Und dann kommt zum Beispiel auch der Gedanke auf, mein Ehepartner, der mir vorausgegangen ist und den ich, wie wir Christen ja zuversichtlich hoffen, dann auch irgendwann wiedersehen darf, und auch schon meine Eltern, die mir vorausgegangen sind, und andere gute Menschen, mit denen ich verbunden war, mit welchem Blick schauen denn die jetzt auf mich? Was erwarten denn die jetzt von mir? Worüber freuen die sich? Und woran leiden die vielleicht auch, je nachdem, wie ich mich jetzt verhalte? Also ich stelle mir, wenn ich geschult bin und das verinnerlicht habe, was auch die Logotherapie lehrt und was eben ganz auch dem christlichen Menschenbild entspricht, ich stelle mich der Frage, was erwartet denn das Schicksal, die Welt, würde jetzt die Logotherapie sagen, Gott, würden wir Christen sagen, was erwartet denn die Welt jetzt von mir? Was erwartet denn Gott jetzt noch von mir? Und dann lenkt sich der Blick eben, dann geht der Blick eben weiter. Und dann denke ich ganz anders nach. Also bleiben wir mal beim Beispiel des Arbeitsplatzes. Dann kommt gleich ein ganz anderer Gedanke, nämlich der, ja, warum hat Gott denn das zugelassen? Soll ich vielleicht denn noch etwas ganz anderes machen? Wir wissen ja alle nicht, wozu unser Leben im Letzten gut ist und was Gott von uns noch braucht, auch noch, wenn wir alt und krank sind und immer. Wir wissen ja nie, wofür das jetzt noch gut ist. Und darauf lenken wir dann den Blick, auf den Bereich der Freiheit. Dass jetzt der Arbeitsplatz weg ist, das ist jetzt Schicksal. Dass mein Ehepartner gestorben ist, das ist jetzt mein Schicksal. Aber jetzt kommt der Freiraum. Und jetzt muss ich überlegen, und darf ich überlegen, ja, was ist denn jetzt zu tun mit der Freiheit, die mir noch verbleibt? Und das bewahrt vor der Depression, das führt dazu, dass wir die Kraft auch wieder bekommen, das Leben weiterzuleben.
Ich würde gerne gleich mit Ihnen, Herr Rack, noch ein wenig über die Silvesterrituale sprechen, aber vielleicht doch noch mal ganz kurz das Grundsätzliche, um das abzuschließen. Der Blick zurück ist das eine, der prägt den Blick nach vorne, haben Sie gesagt. Jetzt ist es ja so, der Blick nach vorne an so einem Tag wie Silvester, Neujahr, sind ja oft die guten Vorsätze. Da gibt es ja den bösen Satz, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Gemeint ist damit, wir nehmen uns wahnsinnig viel vor und haben dann ein ständig schlechtes Gewissen, weil wir die guten neuen Vorsätze dann wieder einmal nicht erreicht haben. Wie halten Sie es denn logotherapeutisch mit den Vorsätzen?
Ja, Vorsätze sind eine gute Sache. Und man darf sich von dem Satz, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist, nicht davon abhalten lassen, gute Vorsätze zu fassen. Man muss den Satz richtig verstehen. Der Weg zur Hölle ist dann gepflastert mit guten Vorsätzen, wenn man nicht an die Umsetzung geht, wenn man nicht versucht, auch sich immer den Vorsätzen gemäß auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Nur dann. Ansonsten sind gute Vorsätze natürlich eine gute Sache, denn sie sprechen ja gerade diesen Bereich der menschlichen Freiheit an. Wir sollen ja uns weiterentwickeln. Wir sollen ja wachsen. Wachsen in der Liebesfähigkeit, wachsen an Heiligkeit. Ja, wir sollen sogar nach Heiligkeit streben. Das ist uns als Christen aufgegeben. Und das ist immer ein Ankämpfen, auch gegen Versuchungen, gegen alles das, was uns als Menschen hinunterzieht. Es ist immer ein Ankämpfen gegen schlechte Gewohnheiten, gegen Unzulänglichkeiten, von denen wir ja alle betroffen sind. Und da ist es gut, gute Vorsätze zu haben. Es ist die Frage dann, was sind denn richtige Vorsätze und wie gehen wir die Umsetzung der Vorsätze an?
Der Weg ins neue Jahr mit der seelischen Hausapotheke ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung mit Michael Rack, dem Leiter der Agentur Racks Domspatz und seit mehr als 2 Jahrzehnten beschäftigt mit der Logotherapie. Wir hören jetzt etwas Musik und wollen danach doch nochmal kurz den Blick darauf richten, wie man in diesem Sinn auch einen guten Silvesterabend verbringen kann. Die seelische Hausapotheke. Heilsame Gedanken für jeden Tag. Das ist unser Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Am Silvestertag schauen wir, wie können wir ins neue Jahr gehen. Der Blick zurück, wie wir den lesen, wie wir den sehen, prägt unseren Blick nach vorne, sagt Michael Rack, der Leiter der Agentur Racks Domspatz, Medienmann und als solcher intensiv beschäftigt seit mehr als 2 Jahrzehnten mit der Logotherapie, vor allem durch seine regelmäßigen Kontakte mit Frau Dr. Elisabeth Lukas, der großen Therapeutin, die mit diesem Prinzip der Logotherapie arbeitet, einen Sinn zu sehen, der uns nach vorne schauen lässt. Herr Rack, am Silvestertag gibt es ja ganz viele, viele Rituale, sind sehr verbreitet. Es gibt das Feuerwerk natürlich, das Anstoßen mit Sekt. Manche Leute pflegen sowas wie Bleigießen und Ähnliches, um ein wenig ein bisschen fast magisch in die Zukunft zu schauen. Was würden Sie denn sagen, was sind sinnvolle Rituale an Silvester, Neujahr?
Ja, zunächst mal möchte ich sagen, dass das, was Sie gerade erwähnt haben, also mit Feuerwerk und dass man auch mal eine Rakete abschießt oder dergleichen, dass man das durchaus guten Gewissens machen darf. Das sage ich jetzt gerade mal bei einem christlichen Sender, denn es gibt ja seit Jahrzehnten eine Aktion, über die ich mich ärgere, obwohl ich die gute Absicht natürlich sehe, die Aktion Brot statt Böller, die von irgendeinem christlichen Hilfswerk kommt. Und die einem da ein schlechtes Gewissen machen will, sagt, das kostet so viel Geld und das kann man doch besser spenden. Man kann auch spenden und man soll auch spenden, aber man soll nicht spenden gegen Lebensfreude setzen und dass man ein neues Jahr beginnt, auch mit einem Knalleffekt. Wir Christen glauben ja nicht daran, dass wir böse Geister damit verscheuchen müssen, aber einfach, um da ein Zeichen zu setzen, auch der Freude am Leben, dagegen ist grundsätzlich gar nichts zu sagen. Beim Bleigießen wird es dann schon wieder ein bisschen kritischer, denn wir dürfen uns natürlich nicht auf den Weg der Orakel begeben und so versuchen, dass wir da irgendwelche Botschaften bekommen aus trüben Quellen. Aber es gibt ja auch Botschaften aus guten Quellen. Und zunächst mal ist sinnvoll, sicherlich einen Gottesdienst zu besuchen. Das machen unsere Hörer ja sowieso. Ich besuche seit vielen Jahren, seit wir auf dem Lande leben, im Landkreis Lindau, immer gerne eine Jahresschlussandacht in einer Kapelle, die für uns gut zu erreichen ist. Und da ist ein Satz, kommt da immer drin vor, der mich berührt und wo ich dann auch auf das Jahresende zu immer wieder dran denke, der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen. Das finde ich einen so großartigen Satz, mit dem man ein Jahr so wunderbar abschließen kann. Der Herr krönt das Jahr mit seinem Segen, steht im Gotteslob in der entsprechenden Andacht drin. Und da kann man so richtig alles auch dem Herrn empfehlen, alles, was gelungen ist, dass er was daraus macht und dass die Bemühungen segnet des vergangenen Jahres, aber dass er auch das segnet, was nicht gelungen ist und auch auf diesen krummen Zeilen gerade schreibt und den Segen auch vorausgibt ins neue Jahr. Dann kann man durchaus sich ein Bibelwort ziehen, sozusagen ein Bibelwort geben lassen für das neue Jahr, wenn man es nicht missversteht als Orakel, sondern einfach als eine Möglichkeit, die man Gott gibt, eine zusätzliche Möglichkeit, einem ein Wort zu geben, das vielleicht in dem Jahr besonders wichtig wird, was wir vielleicht auch im Voraus noch gar nicht wissen. Es ist nicht gesagt, dass Gott uns da wirklich eine Antwort gibt. Wenn er es für nötig hält, wird er es tun. Ich weiß, dass es in vielen Fällen passiert und könnte da auch persönlich einiges dazu sagen, dass wenn man ernsthaft Gott um ein Wort bittet, das einen begleiten soll durch das neue Jahr und wenn das für einen wesentlich ist, dann tut er das auch. Und es wird im Internet zum Beispiel angeboten, da kann man online auch ein Wort ziehen, zum Beispiel Kirche in Not. Das katholische Hilfswerk Kirche in Not bietet das an. Und warum nicht? Und man kann da auch, das kann man auch bei Kirche in Not machen, einen Jahresheiligen sozusagen ziehen. Also man kann Gott bitten, dass er einem einen besonderen Begleiter vielleicht zuteilt, den man sich wählen kann als Begleiter für das kommende Jahr. Und man kann sich dann im Laufe des Jahres auch mit diesem Heiligen beschäftigen und ihn bitten, dass er einen durch das Jahr mit hindurch nimmt. Ja, genügt das nicht, wenn man Gott darum bittet? Natürlich genügt das auch, aber Gott schätzt es eben, wenn man zusammenwirkt und wenn der eine für den anderen eintritt. Wir haben gerade das wieder in der Kirche gehabt, im Gottesdienst, in der Liturgie der letzten Tage, kam wieder vor, wie vier Freunde einen Gelähmten vor Gott bringen und ihn da das Dach abdecken, vor Jesus bringen, das Dach abdecken und den da herunterlassen und Jesus heilt dann diesen Gelähmten wegen des Glaubens. Es heißt dann, er sah den Glauben von ihnen, von denen, die ihn gebracht haben. Also Gott liebt es, wenn wir füreinander bitten und zusammenwirken. Und warum dann nicht sich einen Heiligen als besonderen Begleiter wählen für das neue Jahr? Das sind so Möglichkeiten, die man besonders als Christ nutzen kann, um in das neue Jahr zu gehen. Natürlich sich auch mit Vorsätzen beschäftigen. Warum nicht? Mit guten Vorsätzen. Und vor allem ist es da wichtig, sich zu überlegen, was will denn Gott von mir? Nicht, was sind vielleicht so persönliche Grillen von mir, die ich vielleicht auch mal begraben muss, weil mein Leben in eine andere Richtung geht oder gegangen ist. Nicht, was will meine Umwelt von mir? Wer zerrt an mir und will etwas, sondern was will denn Gott von mir? Und auch wichtig ist bei den Vorsätzen vor allem auch jetzt wieder logotherapeutisch gesprochen, sich auch nicht daran festzukrallen, sondern immer offen zu bleiben für den, Frankl hat das genannt, den Sinnanruf der Situation. Also wir wollen vielleicht etwas unbedingt und denken, es ist Gottes Wille, aber Gottes Wille ist vielleicht dann doch nachher etwas anderes. Und dafür müssen wir immer offen bleiben bei allen guten Vorsätzen, die wir gefasst haben.
Vorsätze, gute Vorsätze sich durchaus nehmen, aber gleichzeitig in dem Wissen, dass wir begleitet sind, dass wir jemanden haben, der uns auch zur Seite stehen möchte, zum Beispiel durch ein Wort, das er uns mit ins neue Jahr gibt oder durch einen Jahresheiligen, der uns begleitet durchs neue Jahr. Wie sieht es aus, Herr Rack, wenn die Situation von Menschen, die an Silvester, ja, Silvester feiern, das neue Jahr feiern, irgendwie nicht einfach ist? Ich stelle mir vor, dass es Menschen gibt, sicher auch die bei uns jetzt Hörer, die zuhören, die einfach einsam sind an Silvester. Das spürt man in solch einem Moment ja auch. Haben Sie da auch ein Mittelchen aus der Hausapotheke der Logotherapie für, wenn man sagt, ich bin allein und in solchen Momenten spüre ich das ganz besonders?
Ja, es ist natürlich so, man spürt es dann besonders in solchen Momenten. Das sind Lasten, die wir in unserem Leben eben auch zu tragen haben. Wer die Möglichkeit hat und das braucht auch, der sollte natürlich schauen, wo etwas angeboten wird. Ist ja häufig dann auch in Klöstern so. Empfehle immer gerne das Kloster Brandenburg, da weiß ich, dass da etwas über die Tage angeboten wird, Weihnachten und Neujahr, da melden sich immer sehr viele an, die sind immer überlaufen, auch nach Wiegratsbad, Gebetsstätte Wiegratsbad, kann man gehen und es gibt viele andere Klöster, die gute Angebote haben, wo man in Gemeinschaft, in einer guten Gemeinschaft über diese Tage kommen kann.
Wenn man denn fit genug ist dafür.
Wenn man dafür fit genug ist. Wer das nicht ist, es gibt auch Menschen, die gut allein sein können und sich das dann auch gut gestalten können, dann sollte man sich vorher eben da einen Plan machen, was man da, wie man den Tag am besten verbringen kann. Das ist natürlich individuell sehr verschieden. Gut ist immer, wenn man sich etwas vornehmen kann, was von der reinen Betrachtung des eigenen Schicksals, der eigenen Situation wegführt. Also zum Beispiel, also etwas, womit man anderen auch einen Dienst erweisen kann. Vielleicht kann man jemanden, der auch alleinstehend ist, zu sich einladen. Aber wenn man alles das nicht kann, dann kann man vielleicht doch an andere denken und für andere beten. Ein Dienst, den gerade wir Christen ja besonders tun können. Und warum sich nicht eine Liste machen, und viele haben die ja sowieso im Kopf, und sich Zeit nehmen, bewusst Zeit nehmen für ein Rosenkranzgebet, wo man bei jeder Perle an einen bestimmten Menschen denkt, an verstorbene Menschen oder an lebende Menschen. Und dann hat man einen Dienst getan, wo man Gott bittet, die Menschen, die um einen herum sind, zu begleiten durch das neue Jahr, ihnen einen guten Anfang, einen guten Segen mitzugeben für das neue Jahr. Und wenn man so einen Abend verbringen kann, dann wird der nicht in Trübseligkeit enden. Es gibt ja auch Hilfestellungen dazu. Eine nicht unwesentliche Hilfestellung sind die katholischen Medien, angefangen von Radio Horeb über EWTN und andere Sender auch, die ja gerade Menschen, die nicht mehr gut aus dem Haus können, oft auch haben. Da bieten die Sendungen natürlich auch eine gute Hilfe.
In Dankbarkeit zurückschauen und den goldenen Sinnfaden im eigenen Leben immer wieder suchen, daran entlang nach vorne zu schauen, das sind die Tipps, die wir bekommen haben aus der seelischen Hausapotheke der Logotherapie, heilsame Gedanken für jeden Tag. Vielen, vielen herzlichen Dank, Michael Rack, dass Sie uns die für Sie persönlich wichtigen Leitschnüre uns auch mitgeteilt haben in dieser Sendung. Wir hoffen, dass von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viele heute Abend dann auch bei dem Programm von Radio Horeb mit dabei sind, das genau das auch möchte, Menschen zusammenführen, auch geistig zusammenführen zu einer Gemeinschaft, die vielleicht auch ansonsten keine Gemeinschaft haben an diesem Tag, zu wissen, dass sie eine große Familie sind, die gemeinsam betet und sich sozusagen wie eine Grundlage hinlegt für die vielen, vielen Anliegen in dieser Welt. Vielen herzlichen Dank, Herr Rack, nochmal kurz der Hinweis am Ende. Es gibt das Buch, wenn man noch weiter nachschauen möchte, ein Gesprächsbuch zwischen Michael Rack und Frau Professor Dr. Elisabeth Lukas mit eben diesen Grundgedanken der Logotherapie. Da geht es eben um den Sinn des Lebens. Wie Leben gelingen kann, ist der Titel, vielleicht ein Geschenk für Ihre Angehörigen. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen allen einen gesegneten Silvesterabend, auch Ihnen, Herr Rack, und alles, alles Gute. Ihre Gabi Fröhlich.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.